Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Ja, hallo zusammen. Backstage Boxengasse, die nächste Ausgabe nach einem unglaublich spannenden Wochenende und wahrscheinlich dem aufregendsten Rennen der letzten Monate, das wir gesehen haben. Wir sind wieder zusammengefasst an verschiedenen Orten und diesmal richtig verschiedene Orte. Sandra und ich sind mittlerweile wieder in Europa, in München, in unserer Heimat angekommen und sind uns auch zugeschaltet wieder über Teams, können uns gegenseitig sehen und den Peter sehen wir auch, der ist aber ein paar Kilometer weiter weg von uns, Peter.
Ja, ich bin weit, weit weg. Ich bin in Singapur, im regnerischen Singapur. Hier prasselt es gerade richtig runter. Ich glaube, Tobi, unser Kameramann, der gerade beim Aufbau ist für den großen Preis von Singapur, postet das auch in der Story bei Sky Sport Formel 1. Also einen schönen nasser Willkommensgruß hier vom Regen. Vom Regen und Wettergott, aber alles gut, bin gut hergekommen. Nochmal mea culpa, wir sind ja ein bisschen später dran mit dem Podcast als sonst. Lag an meiner Dusseligkeit. Ich habe mein Aufnahmegerät vergessen, bevor es nach Baku ging. Und deswegen mussten wir jetzt warten, bis ich tatsächlich hier den Sprung geschafft hatte von Aserbaidschan nach Singapur, um jetzt dann hier wieder loslegen zu können. Bin gerade angekommen, jetzt gerade hier auf dem Zimmer und wie gesagt, Wetter zunächst mal regnerisch.
Aber warm und heiß doch nach wie vor, oder? Ne?
Warm und heiß. Also das ist ja tatsächlich immer so. 30 Grad, wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Als ich kam, war es auch noch trocken. Gefühlt ist es ja irgendwie immer feucht irgendwo, wenn man ständig schwitzt. Aber jetzt hat es gerade, wie gesagt, ordentlich angefangen zu dröppeln.
Aber Sascha, hier zu Hause, ne, hier hat es ja auch Temperatursturz. Hier hat jetzt übrigens gerade mal aufgehört zu regnen und die Sonne kommt raus. Also irgendwie sieht es jetzt wieder ganz freundlich aus dem Fenster. Aber Sascha, wie ging es dir denn mit diesem Temperaturunterschied, den wir jetzt auch zwischen Baku und München hatten?
Was habt ihr denn an Temperaturen?
Gestern waren es 10, also 20 Grad Temperaturunterschied. Ne? Das merkst du natürlich schon. Aber ich war so müde gestern, als wir angekommen sind. Deswegen war das gar nicht so schlimm, weil Rückreise aus Baku ist natürlich schon immer so ein bisschen, hatten wir, glaube ich, auch ein paar Mal schon drüber gesprochen. Beschwerlich und anstrengend, aber ich meine, klar, von was reden wir? Wir waren bei einem Formel-1-Rennen und hatten da wirklich auch viel Spaß in den Tagen. Wann sind wir abgeholt worden? 3.30 Uhr, ne? Baku-Zeit. Also das war dann 1.30 Uhr deutsche Zeit, Münchner Zeit. Dann hängst du dann natürlich am Flughafen erstmal ab, weil du ja nie weißt, wie viel fahren da jetzt oder fliegen weg. Baku ist ja jetzt nicht unbedingt noch ein Flughafen, der total häufig und brutal frequentiert ist. Und wenn dann natürlich die Formel-1-Reisegruppe international dann da ist, kann es natürlich schon sein, dass die dann ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Menge an Menschen, die da abgefertigt werden müssen. Aber es ging auch nicht. Nö, war gar nichts los. Also wir hätten ruhig ein bisschen später kommen können, aber egal, lieber so, passt dann schon. In Istanbul hatten wir ein bisschen Stress. Das war unser Zwischenstopp, weil wir wenig Umsteigezeit hatten, weil unser Flug dann auch noch Verspätung hatte. Und der Istanbuler Flughafen ist ja riesengroß und wir mussten einmal quer rüber. Ich hatte ein bisschen Angst um meinen Koffer. Also der kam ja am Hinweg nicht an, wie ihr wisst. Da waren ja dann, aber kommen wir vielleicht gleich dazu, wir waren ja dann shoppen in Baku, war auch ein Erlebnis. Aber jetzt am Rückflug hat es dann Gott sei Dank geklappt. Koffer mit dabei und alles gut und ist auch schon fast alles durchgewaschen.
Ich hatte ja noch einen Tag in Baku, das war übrigens dann echt ganz schön. Ich war der letzte Mohikaner dann mehr oder weniger, den ganzen Montag da noch verbracht, bevor es dann spät abends weiterging nach Singapur, über Istanbul dann auch, wie ihr. Aber das war schon sehr schön. Interessant dann übrigens auch, klar, wird die Strecke abgebaut, bin dann mal so ein bisschen Richtung des Stadtinneren gegangen und das ist schon wirklich sehr lebhaft, ne? Muss man echt sagen, sehr gepflegt, die Stadt, die Altstadt sehr voll, viele junge Leute, viele strahlende Gesichter. Also das hat mir schon echt ganz gut gefallen. Hab da lecker gegessen übrigens, Sascha, in dem Restaurant, wo wir es ja da einmal vergebens versucht hatten, da bei dem türkischen Restaurant. Also hatte noch einen gemütlichen Tag, bevor es dann für mich weiter ging. Saß übrigens im Flieger jetzt gerade hier nach Singapur neben Jacques Villeneuve, der auch begeistert war vom großen Preis in Aserbaidschan und das da auch genossen hat.
War ja auch gut. Bis auf Red Bull-Mitarbeiter mussten da ja eigentlich alle ganz begeistert sein, so wie es lief. Und Nico Hülkenberg vielleicht auch nicht so ganz begeistert. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, also wie wir es ja schon immer sagen, Baku ist eine tolle Stadt mit toller Architektur, mit diesen alten Gebäuden, die in einem totalen super Glanz sind und auch wirklich mega erhalten sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese vielen modernen Bauten, die es dort gibt. Über die politische Situation haben wir schon häufig gesprochen. Lassen wir jetzt einfach mal an der Stelle, ist genug gesagt drüber, denke ich mal, aber die Menschen dort super nett, super höflich, super freundlich, Essen hervorragend, macht wirklich Laune, da abends wegzugehen, finde ich. Jetzt nicht nur, was das Preisniveau anbelangt, sondern auch von der Qualität her top, top, ne?
Absolut. Ich fand's auch, also ich war jetzt ja schon länger nicht mehr in Baku. 2019 war ich das letzte Mal da. Und ich war tatsächlich wieder mal positiv überrascht, weil ich das auch einfach so erlebt habe, dass es irgendwie eine echt schöne Atmosphäre ist. Und ich liebe das Essen ja, aber irgendwie war es mir dann, es fiel mir so auf an diesem Wochenende, fast ein bisschen zu viel Fleisch. Weil in jedes Lokal, in das du gehst, sie empfehlen dir natürlich auch immer, ja, du musst hier unbedingt das Kebab essen. Du musst unbedingt das Kebab essen. Und dann machst du das natürlich auch, also in meinem Fall. Und deswegen habe ich sehr viel Fleisch gegessen. Ich glaube, ich lege jetzt mal so eine vegetarische Woche ein, so zwischendurch.
Großer türkischer Einfluss eben auch, ne? Was die Sprache angeht und was eben dann auch die Küche betrifft. Ja, wir haben relativ viel Borscht gegessen, Sascha, ne? Weil wir immer in einem Restaurant sind, was direkt an der Strecke liegt, zwischen dem Hotel und Strecke, also von der Strecke eine Minute entfernt und vom Hotel eben auch, weil wir so nah dran sind an diesen Wochenenden in Baku. Und ja, das ist so ein russisch-ukrainisches Restaurant, ne, mit auch ein bisschen türkischen Einschlag. Und wir haben Borscht, also ja, diese typische, was ist das nochmal für ein Gemüse? Rote Beete, die rote Beete-Suppe. Ja, konnte ich aber dann jetzt irgendwann, also jetzt auch erstmal wieder gut für ein Jahr, würde ich sagen. Nach viermal Borscht.
Ja, und Filet Stroganoff haben wir auch gegessen. Nee, also das ist wirklich wirklich schön da und macht wirklich Spaß, da zu sein in Baku. Also gerade für uns jetzt in der Woche und für alle eine ganz ganz gute Abwechslung, finde ich, nach all den ganzen anderen Rennen, die wir da jetzt hatten. Der Peter hat jetzt natürlich den kompletten Kontrast mit Singapur. Das ist eine mega moderne Stadt. Da ist es dann doch komplett anders. Also gerade auch, was das Business anbelangt, da ist es viel hektischer, als das in Baku der Fall ist, wenn wir da zumindest dort sind. Ja, nochmal kurz zur Anreise, das war natürlich auch ein Thema, weil wir wirklich am Mittwoch ankamen, wir waren zu viert, Sandra auch mit dabei und ja, unsere Koffer waren alle weg. Das war, also war nicht da, die haben es nicht geschafft von Istanbul bis nach Baku. Ich habe so einen AirTag, haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, diesen Tracker, um zu sehen, wo der Koffer ist, und ich wusste es eigentlich schon beim Abflug in Istanbul, mein Koffer ist nicht an Bord, und das hat sich dann ja auch bestätigt, bei allen anderen auch, und dann sind wir am Mittwoch noch einkaufen gegangen in so eine Shopping Mall. Und da waren wir auch ein bisschen abseits von dem ganzen Drumherum um die Strecke, wo es ja eigentlich, wenn da das Rennen ist, wie leergefegt ist, in diesem inneren Bereich, wo auch unser Hotel ist. Aber da muss man ein bisschen rauslaufen, Sandra, und da war echt einiges los, ne? Also das war ein Gewusel, und dieses Einkaufszentrum war völlig voll, war aber auch nett.
Ja, total. Ich fand auch diese Straße, die wir da lang gegangen sind, weil im Prinzip musstest du ja eigentlich nur bei uns aus dem Hotel raus und die Straße einmal 10 Minuten geradeaus runter, und dann hast du ja da diese, ich weiß nicht, an wie vielen diesen Elektronik-Handyläden wir vorbeigekommen sind. Einer neben dem anderen, aber alle auch irgendwie so gefühlt das Gleiche, wo du denkst, ist das jetzt hier so die Spezialstraße für quasi Elektronik-Handys, Handyhüllen etc.? Und mega viel los auf der Straße, mega viel los in diesem Einkaufszentrum, war die Hölle los. Und ich meine, das war Mittwoch, ne, Abend, also jetzt ja eigentlich nicht so, wo du sagst, oh, heute gehen wir mal alle irgendwie raus und gehen ins Einkaufszentrum. Ich weiß es nicht, aber da war echt, also ich hätte nicht gedacht, dass es da so voll ist und dass da irgendwie so viel Trubel herrscht. Also ich fand es schon sehr speziell. Ich mag das ja immer, wenn man das merkt, aber ich finde, Sascha, ich weiß nicht, wie es dir ging. Dieses, ich sag mal, dann Klamotten finden, ist dann schon ein Problem, wenn es gerade 30 Grad hat, die Geschäfte aber schon auf die Herbst-Winter-Mode ausgelegt sind.
Genau, was du gerade sagst, ist ja genau das Thema. Man denkt ja dann, okay, man ist in einem Land, das 30 Grad jetzt hat und es ist alles warm. Wenn man natürlich dann auf dieses Klima, auf die Klimatabelle guckt, wie das bei denen ausschaut, da ist es dann schon im Winter auch ein bisschen zapfiger, da ist es kühler. Und die haben die Kollektionen natürlich auch umgestellt gehabt, so wie es bei uns auch der Fall ist. So ein paar Shirts gibt es schon auch noch, aber fand ich auch spannend. Was auch interessant ist, ist die Essenspreise, wir haben es ja vorhin gesagt, sind relativ günstig. Also man kann sehr günstig dort essen, aber die Textilpreise, die sind eigentlich teurer als bei uns. Also ich war zum Beispiel in einem dieser Klamottenläden, die es bei uns auch an jeder Ecke, in jeder Stadt
gibt. Kannst du noch sagen, dass du dir, dass du bei Gucci eingekauft hast?
Genau.
Muss man jetzt nicht so ein Terrain machen. Also Sascha war wieder in den Läden unterwegs, die es bei uns auch gibt in München. Ne? Und das war schönes gefunden bei Gucci und war echt ein bisschen pikiert über den Preis.
Ich war sehr aufgeregt. Nein, Spaß beiseite. Ich war bei dem Laden, der so klingt wie ein weiblicher Vorname. Da war ich.
Ja.
Und da waren die Preise, es war teurer als bei uns. Aber egal, wir haben alles gefunden und dementsprechend auch alles bekommen. Und somit konnte dann die Woche starten. In den Rennwochenende, Peter, was finde ich irre war. Also der Sonntag war ja schon Wahnsinn, was wir am Samstag erlebt haben auch. Aber was noch viel spannender ist, was natürlich zwischen den Zeilen da so alles passiert. Also Stichwort Red Bull, Stichwort Max Verstappen, ne?
Ja, definitiv. Ne? Das haben wir auch irgendwie gesagt, dass dieses Dilemma bei Red Bull da im Hintergrund irgendwie ordentlich weiter brodelt. Man ist nervös dort im Hintergrund, auch was so leitende Mitarbeiter angeht. Da wird vieles auf die Goldwaage gelegt. Die monitoren alles, was berichtet wird. Ne? Das kriegen wir ja auch mit. Also haben da ein genaues Auge drauf. Also die Nervosität ist groß. Sie kriegen ihre sportlichen Probleme irgendwie nicht in den Griff, auch wenn sie bemüht sind, dann am Wochenende zumindest bis vor dem Rennen gute Miene zu machen zum bösen Spiel mit Dr. Helmut Marko, der dann sagt, ja, ein Schritt nach vorne und wir sind auf einem guten Weg. Sonntag vorm Rennen das Ganze sogar noch so eingeschätzt hat, dass Max gewinnen kann, ne? Und das Ganze im harten Kontrast zu dem, was Max dann auch so das ganze Wochenende sagt, der gar nicht happy ist mit der Balance des Autos, der seinem Unmut da freien Lauf lässt. Und das Ergebnis spricht ja dann auch Bände für sich. Perez, der nochmal seinen ganz speziellen Touch nochmal mit drauflegt, ja, und da sich selber um ein gutes Ergebnis bringt, Red Bull um ein besseres Ergebnis bringt. Also da geht gerade nicht viel.
Ja, sicher. Also das ist schon erstaunlich, wie da diese Spirale nach unten offensichtlich nicht aufzuhalten scheint, trotz eines Max Verstappens, wo du sagst so, das gibt's doch gar nicht. Vor einem Jahr fährt er alles in Grund und Boden, dominiert nach Belieben, maximiert alle Rekorde, die es irgendwie nur gibt. Und der gleiche Max Verstappen, der sich ja nicht verändert hat in seiner Art, sitzt jetzt da und ist mehr oder weniger ratlos, wie er dieses Auto auf eine gute Position fahren kann.
Und das Lustige ist ja, dass sie irgendwann zwischen Rennen 4 und 5, glaube ich, war es ja, ne, mit Japan und China irgendwo die Performance verloren haben. Ich hatte jetzt auch bei der Berichterstattung rund um Adrian Newey, der ja zu Aston Martin geht, ab der nächsten Saison gehört, dass der das letzte Mal im Werk war im April. Also ein Film, der Böses dabei denkt. Vielleicht hängt das ja dann doch irgendwo zusammen. Auf jeden Fall kriegen sie es nicht mehr aufs Parkett gezaubert und ja, ich meine, Ralf hat es gesagt in Monza, das werden sie beides nicht mehr hinkriegen. Konstrukteursweltmeisterschaft und die Fahrerweltmeisterschaft werden sie auch nicht halten können. Da ist der Vorsprung noch groß. Aber Marco, was hat er gesagt nach dem Sonntag? Konstrukteursweltmeisterschaft machen sie eigentlich schon einen Haken dahinter, ne?
Ja, ich finde vor allem auch so bezeichnend dabei, dass du jetzt wieder diesen Fall hast, weil an dem Trainingsfreitag, da war das Feedback von den beiden Fahrern ja eigentlich noch so ganz okay. Also auch von Max Verstappen, der auch mit der Balance eigentlich so, ich sage jetzt mal, ganz okay zufrieden war. Und dann auf einmal, wenn es dann irgendwie quasi um was geht, dreht sich das wieder so um und er kommt irgendwie überhaupt nicht klar und es funktioniert irgendwie gar nichts mehr so zusammen, wie er sich das irgendwie vorstellt. Hatte dann ja auch noch gesagt, dass sie jetzt ja auch mit dem Setup und so noch ein bisschen was ausprobiert haben und jetzt wahrscheinlich zu Singapur auch gehen wollen, mehr in Richtung des Setups, was Sergio Perez hatte am Wochenende in Baku, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass es damit ein bisschen besser klappt. Also es klingt so sehr wirklich nach im Trüben fischen und wirklich mal ausprobieren und dann doch, ah nee, geht jetzt doch nicht, dann machen wir doch wieder was anderes. Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, ist die Einschätzung vom Doktor, dass diese Konstrukteurs-WM definitiv weg ist, relativ Ja, zutreffend, weil du musst ja auch mal überlegen, McLaren weiß es ja auch. Und die sind jetzt in der Situation, dass sie einfach rausholen müssen, was geht. Die Punkte rausholen müssen auf beiden Seiten mit beiden Fahrern, die sie können, weil sie genau wissen, sie müssen das jetzt noch ausnutzen. Und ich finde, das hat ja jetzt in Baku schon mal ganz gut geklappt.
Ja, ja, durchaus. Bei Norris die Schadensminimierung, nur 15 in der Quali, weil er da ein bisschen Pech hatte mit der gelben Flagge. Und dann wird er Vierter, schlägt auch noch den Verstappen, überholt den und nimmt den noch Punkte weg. Damit war ja gar nicht zu rechnen. Das ist ja mal klar. Ja, aber nochmal, ich meine, am Ende muss man natürlich schon auch dann die Frage stellen, ich weiß, die ist jetzt ein bisschen ketzerisch und der eine oder andere Max Verstappen Fan wird jetzt die Stirn runzeln, was ich jetzt gleich sagen werde. Diese Situation führt auch ein wenig die Ausnahmestellung eines Fahrers ad absurdum. Also wir hatten ja das Problem oder das gleiche Thema mit Mercedes und Lewis Hamilton, wo alle gesagt haben, Mensch, der Lewis, der Beste aller Zeiten, gewinnt, stellt Rekorde auf, kann Michael Schumacher schlagen in der ewigen Bestenliste. Dann ist das Auto nicht mehr gut und es geht nichts mehr. Und erinnert euch an das, was wir letztes Jahr gesagt haben über Max Verstappen, ist das der beste Fahrer aller Zeiten? Und jetzt gewinnt er auch nichts mehr und hat zu kämpfen. Vielleicht muss man sagen, es ist das beste Auto aller Zeiten mit einem sehr talentierten Fahrer.
Ah, weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, dass Max Verstappen den Unterschied noch macht dann irgendwo auch in diesem Team, was ja fast schon ein Durchschnittsniveau gerade irgendwie hat, beziehungsweise auf jeden Fall nicht das absolute Top-Niveau, was McLaren jetzt aufs Parkett bringt. Und da ist ja Max noch der es ja noch irgendwie einigermaßen zusammenhält, finde ich. Ne? Also er macht schon nochmal diesen Unterschied nach oben aus bei einem Team, wo gar nichts mehr geht. Ne? Und am Ende, finde ich, müsste man da jetzt dann tatsächlich mal abwarten, wie er sich auch noch wehrt und schlägt, ob er es wirklich verliert, diese Weltmeisterschaft. Da bin ich gespannt. Und wenn du dann auf der anderen Seite bei McLaren dann guckst, ne, wo ist da der Ausnahmefahrer bei einem absoluten Top-Auto, der alles können, wie wir ja seit Wochen und Monaten sagen. Also da denkt man ja eigentlich, dass es Lando Norris wäre. Der schafft es aber irgendwie auch nicht, weil auch immer wieder mal was fehlt. Ne? Wie jetzt am Samstag auch. Okay, gelbe Flagge, Pech gehabt, dass er diese zweite Zeit nicht setzen konnte. Aber trotzdem trifft es ihn dann auch im ersten Run, dass er es dann irgendwie nicht hinkriegt, diese Zeit aufs Parkett zu bringen. Also bei Verstappen bin ich mir da irgendwie noch nicht so sicher. Also das wäre mir jetzt irgendwie so eins zu schnell. Ich glaube schon, dass er der absolute Ausnahmekönner da gerade ist im Feld, aber mit immer stumperen Waffen kämpfen muss. Und das ist halt die große Problematik. Und ich glaube, das schafft dann keiner von diesen absoluten Ausnahmeleuten, die es bislang in der Formel 1 gab, und Verstappen eben auch nicht.
Ja, was ich damit nur sagen will, ist, also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass das ein super Fahrer ist, aber ist die Wertigkeit, um da auch Toto Wolffs Meinung, ich weiß, der Ralf zweifelt die auch extrem an. Na klar, ist ein Ex-Fahrer, Ralf, aber trotzdem. Ist es dann nicht so, dass dann vielleicht die Leistung des Ingenieurs, der das Auto designt, im Verhältnis höher zu bewerten ist als die Leistung des Fahrers, der drin sitzt? Weil wenn der das Auto baut, nicht der maximale Autobauer ist und Ingenieur ist, funktioniert es nicht. Siehe jetzt Newey, siehe das, was bei Mercedes war. Versteht ihr, was ich meine? Schlägt Reißbrett Lenkrad.
Ja, Adrian Newey sagt dazu, was braucht es, um wirklich wirklich was hinzustellen, was außergewöhnlich ist. Du brauchst ein Top-Auto, was von einem wahrscheinlich Top-Designer dann gestaltet wurde. Und du brauchst eben diesen Top-Fahrer. Ne? Also es ist die Kombination aus beiden. Ne? Sonst funktioniert es eben nicht. Aber du brauchst eben auch diesen absoluten Top-Fahrer. Und siehe jetzt bei McLaren, die haben wahrscheinlich dieses absolut außergewöhnliche Auto, aber kriegen es irgendwie gerade nicht so hin, dass es klar ist, dass sie Weltmeister werden und dass sie das irgendwie ummünzen. In den letzten 7 Rennen ist es dann Piastri, der Beste ist. Lando Norris, ich weiß gar nicht, hat, glaube ich, 3 Rennsiege mehr in seiner Karriere als Piastri. Also irgendwie verschleudert er auch gerade sehr viel. Also ich glaube, es ist die Kombination. Alleine geht es dann irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, irgendwie mir wäre es jetzt zu schnell zu sagen, dass es das schmälert, diesen Ausnahmestatus, den Verstappen sich da jetzt die letzten Jahre erarbeitet hat.
Weil du musst ja trotzdem auch nochmal überlegen, du hast es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn du ein schlechtes Auto hast, gab es immer wieder Fahrer, die in der Lage waren, gerade auch im Vergleich zum Teamkollegen, einfach viel mehr rauszuholen, als es der andere geschafft hat. Ich erinnere mich da, als Alonso bei Ferrari war mit Felipe Massa zusammen. Da ist Felipe Massa auch immer irgendwo da so im hinteren Mittelfeld rumgegurkt und Alonso hat es noch weiter nach vorne geschafft. Ich finde auch, was du von letztem Jahr auch noch sehen kannst, auch beim Haas mit Nico Hülkenberg, der dann auf einmal diese Qualis eine nach der anderen rausgehauen hat. Also es gibt schon immer so Momente, wo du merkst, das Auto gibt's nicht her, aber ein guter Fahrer schafft es dann einfach noch mehr rauszuholen. Und das, finde ich, siehst du halt bei Red Bull auch, weil gut, klar, jetzt hatte natürlich Sergio Perez ein gutes Wochenende mit einem nicht guten Ausgang, sage ich jetzt mal, aber an sich war der übers Wochenende nicht verkehrt. Aber was der in den letzten 2 Jahren da hingelegt hat im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich der Max noch aus so einem eben nicht perfekten Auto rausholen konnte, da merkst du einfach den Unterschied.
Ja, das meine ich ja auch nicht. Also klar, dass du Unterschiede hast unter den Fahrern in diesem gesamten Feld, ist klar. Aber ich meine jetzt die Spitze. Also du hast einen, was weiß ich, Hamilton, du hast einen Verstappen, du hattest einen Vettel, du hattest einen natürlich Schumacher und so weiter und so fort. Dass du natürlich eine Garde hast an sehr, sehr guten Fahrern, an Ausnahmefahrern, das ist völlig klar. Und andere, die vielleicht ein bisschen weniger talentiert sind, das ist schon auch logisch. Aber ich meine nur dieses, wenn es heißt, das ist der allergrößte von allen, das wird dadurch natürlich so ein bisschen minimiert. Und zum Thema Designer, das Witzige daran ist ja, wir reden alle über dieses Wunderauto, den McLaren, aber es weiß kaum einer in der Öffentlichkeit, wer eigentlich derjenige ist, der dahinter steckt. Also Adrian Newey ist in aller Munde, aber wer hat den McLaren gebaut? Rob Marshall. Rechte Hand von Adrian Newey. Aber der Name wird ja nie, also wir machen es ja auch nie, aber sollte man vielleicht mal auch diesen Herrn dann mal auf ein Podest heben.
Helmut Marko hat es jetzt letztens gemacht, ne?
Ja, aber das ist genau das. Wie schaut er überhaupt aus? Also ich weiß, wie er ausschaut, aber die Allgemeinheit weiß es halt nicht, ne? Das ist das, was ich meine. Der ist übrigens auch ganz selten an der Strecke, der Kollege. Also das ist schon... Auch interessant, dass der Vater des Erfolges, was die technische Leistung anbelangt, gar nicht so bekannt ist bei McLaren. Und auch da tut auch keiner was dafür, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also weder Zac Brown noch Andreas Della sind jetzt da diejenigen, die da groß auf die Technikabteilung, die sagen, okay, das waren jetzt alle, aber der Name fällt kaum oder nie.
Ich glaube, er möchte nicht so in Erscheinung treten, weil sein Bruder ja so im Fokus steht. Toni Martin, nein.
Wenn du
nein, Kleiner Spaß.
Und Toni Marshall ist tot.
Verwandt oder?
Ja, gut.
Mit Toni Marshall, Gott hab ihn. Ja. Bin selig.
Hatte auch eine andere Frisur.
Aber ich glaube, es Rob Marshall kann natürlich auch sein, dass es jetzt auch der Fall ist. Ich meine, warum ist Adrian Newey so in aller Munde? Weil er natürlich einfach über seine lange Karriere auch so unfassbar viele Titel eingefahren hat, ja, mit seinen Designs. Und weil er einfach, du hast ja auch gemerkt, in der Zeit, als er bei Red Bull quasi nicht beteiligt war am Formel-1-Projekt, ging es ja auch nicht gerade so gut. Dann kam er wieder zurück und du siehst dann einfach diesen Fortschritt, du siehst dann einfach diesen Erfolg. Und ich bin mir ziemlich sicher, sollte jetzt dass der McLaren von Rob Marshall dann dieses Jahr vielleicht auch einen WM-Titel gewinnen, dann glaube ich, wird er auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt.
Ja, stimmt. Mit Sicherheit.
das nächste Mal den Namen hören.
Gut.
Denken wir immer an unseren Toni Marshall.
Ja, wie schön. Nichtsdestotrotz.
Wirklich spannend. Und spannend natürlich irgendwie auch diese Thematik nach wie vor bei McLaren. Ne? Also auch Norris, der natürlich irgendwie auch so ein heimlicher Gewinner am Sonntag zumindest war, von hinten da nochmal irgendwie das Feld da aufgepflügt hat und sich nach vorne gesetzt hat vor Verstappen. Natürlich auch ein bisschen Glück hatte durch die beiden Ausfälle da am Ende. Aber trotzdem auch da nochmal zurückgeblickt auf den Samstag. Ja, er hat Pech gehabt. Und ich glaube, da ist McLaren auch bemüht, das dann so als Schutzschild aufzubauen. Aber am Ende fehlt dann auch wieder was von ihm, weil ich finde, er muss im ersten Run dann schon eine Zeit setzen, die ihn ins Q2 bringt, gerade in dieser Situation, dann aber halt eben nichts liegen lassen. Und das ist mir irgendwie nach wie vor zu oft. Und auf der anderen Seite hast du dann den Piastri, letzten 7 Rennen, der erfolgreichste und beste Fahrer in der Formel 1 Wertung, was die Punkte angeht, der es halt eiskalt irgendwie durchzieht, ne? Und da ist, wenn er gefragt ist, also die Situation für Norris, die bleibt delikat. Ne? Der will den Verstappen kriegen, der hat diesen Druck, diese Papaya-Rules intern mit Piastri, einen unfassbar starken Gegner. Also da ist noch einiges im Spiel. Ständig auf der Suche nach sich selbst. Am Donnerstag läuft er da irgendwie betröppelt durchs Fahrerlager. Am Sonntag nach dem Rennen ist er wieder happy. Also das ist echt eine Wundertüte, der Norris.
Ja, und hat natürlich auch dann einen Gegner im eigenen Team mit Oscar Piastri, der einen Manager hat, der natürlich auch weiß, wie der Hase läuft. Das ist ja auch mal klar. Mark Webber, auch als Fahrer ein unfassbar politischer Typ gewesen. Ich habe ihn ja auch noch in seinen letzten Jahren so erlebt als Pilot an der Seite von Sebastian Vettel. Das war auch immer einer, der genau gewusst hat, wie er die Strippen zu ziehen hat. Also gut vernetzt ist natürlich auch. Und dann natürlich auch dann dieses Geschäft versteht. Er wurde am Sonntag nicht müde, immer zu erzählen, dass er der Oscar in Miami, als Lando Norris das Rennen gewinnen konnte, ja noch mit dem alten Paket unterwegs war. Und er gesagt hat, tja, was wäre denn da los gewesen, wenn der Oscar da schon das neue Paket gehabt hätte? Ja, dann wird es vielleicht sowieso ganz anders ausschauen. Das sind ja auch so Sachen. Also der setzt dann schon auch immer wieder so Nadelstiche und weiß auch ganz genau, dass die am anderen Seite, an der anderen Garage nebenan natürlich auch ankommen, diese Aussagen. Ne? Ist ja auch klar.
Da denke ich mir halt jetzt auch, aber auch in dieser aktuellen Situation. Ja klar, es ist irgendwo eine Einzelsportart, es ist aber irgendwo auch eine Teamsportart. Und eigentlich darf man es jetzt irgendwie nicht zulassen, dass solche Sachen dann jetzt von außen das tatsächlich nochmal irgendwie zerstören. Weil wenn sie diese beiden Titel einfahren wollen, dann müssen sie jetzt einfach alle an einem Strang ziehen. Sonst wird das nichts. Mit beiden Titeln, würde ich jetzt mal behaupten. Und da, ich weiß nicht, wie hilfreich das dann ist, wenn der Herr Webber dann da doch auch noch immer so Stiche setzt irgendwie.
Ja, definitiv. Mal schauen, wie das jetzt dann weitergeht am kommenden Wochenende in Singapur. Das wird natürlich auch nochmal wirklich super spannend. Ich glaube tatsächlich nicht, dass da jetzt Red Bull unglaublich an Performance zulegen wird. Damit ist, glaube ich, nicht zu rechnen. Und somit wird es wahrscheinlich wieder ein Zweikampf werden, ne? Mit Ferrari und mit McLaren. Also davon ist, glaube ich, auszugehen. Das, mal über Ferrari haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben in Monza offensichtlich ja die richtigen Teile ans Auto gebaut. Und das hat sich dann auch tragen lassen bis jetzt nach Baku und dann wahrscheinlich auch weiter bis nach Singapur. Davon ist mal auszugehen. Also das wird mega. Also ich freue mich da echt drauf auf dieses Wochenende jetzt dann, das kommende. Wie schön, dass es dann gleich weitergeht. Lasst uns noch mal kurz was über Nico Hülkenberg sagen, der natürlich auch Pech hatte in Baku, ne? Lag eigentlich gut in den Punkten drin und dann kam dieser Unfall und dann ging es ein bisschen drunter und drüber. Er ist über einen Teil drüber gefahren, hat aber offensichtlich auch selber einen Fehler noch gemacht, wie ich dann noch gehört habe, der ihm jetzt auch nicht unbedingt geholfen hat. Singapur kann das gleich nochmal besser machen. Und dann hat er auch wieder seinen gewohnten Teamkollegen an seiner Seite und nicht den aufmüpfigen Bearman, der natürlich auch einen mega Job gemacht hat. Ja, genau wie die ganzen Jungen auch. Cola Pinto oder wie manche sagen Cola Fanta, habe ich jetzt auch schon gelesen bei Williams. Auch interessanter Zeitgenosse mit gleich im zweiten Rennen Punkten, ne?
Ja, die Formel 1-Saison ist einfach mega, ne? So viele Geschichten, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Diese Youngster, die sich da jetzt so in Fokus fahren, ne? Das ist dann diese berühmte Dynamik, die es in der Formel 1 gibt, auch mit Bearman. Ich meine, die Frage, die sich in Komatsu jetzt natürlich wahrscheinlich auch stellt, ist, warum holt man Magnussen überhaupt jetzt zurück? Ne? Ich meine, Bearman fährt da nächstes Jahr, der könnte jetzt schon mal Erkenntnisse sammeln, die dem Team weiterhilft, vielleicht auch dann für die nächste Saison schon. Die Zeit von Magnussen ist vorbei beim Team. Also würde wahrscheinlich sehr teuer werden, aber ist mit Sicherheit auch ein Gedanke nach so einem wahnsinnig erfolgreichen Wochenende vom Bearman. Ich meine, der schlägt den Nico Hülkenberg im Qualifying und im Rennen holt er sich auch den Punkt. Das ist schon, finde ich, echt stark, ne?
Ja, du, wer weiß, was da ist. Ich meine, er ist ein Ferrari-Junior. Vielleicht fließt da noch ein bisschen Kohle und die zahlen den Magnussen aus und sagen, pass auf, dann setze ich jetzt schon rein. Kann passieren, gab es in der Vergangenheit der Formel 1 immer. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Gleiches Thema übrigens, Daniel Ricciardo. Auch da habe ich jetzt heute gelesen, ist vermeldet worden, dass irgendwelche Journalisten wissen wollen, dass Singapurs letzte Rennen von Daniel Ricciardo ist. Aufgrund von Vertragsversprechungen muss wohl der oder heißt es, ganz vorsichtig formuliert, Liam Lawson in den letzten Rennen im Auto sitzen. Das war wohl irgendein Deal. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Da steht auch manchmal viel Blödsinn drin, was man da so liest. Aber das wäre dann der letzte Auftritt von Daniel Ricciardo und dann ab Austin Liam Lawson bei den Racing Bulls. Mal schauen. Also nur, dass wir es mal erwähnt haben.
Nehmen wir alles mit für die nächsten Tage hier in Singapur.
So ist es. Wir gucken auf Singapur, freuen uns drauf. Das Stadtrennen und das Nachtrennen mit einem Helm für Nico Hülkenberg, der in ganz besonderem Glanz erstrahlt. Und Sandra hatte da nämlich da die Gelegenheit, in den letzten Tagen da mit dem Helmdesigner ganz besondere Dinge zu drehen in der Rubrik Hidden Heroes, gell?
Richtig. Ich verrate jetzt noch nicht so viel, weil sollte ihr euch alle ja dann gerne am Wochenende angucken. Ich sag nur so viel. Ich finde, er sieht super aus, der Helm. Ja, und mir hat's auf jeden Fall mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und derjenige, der das dann auch mit für das Design verantwortlich ist, der Jens Munzer, ist auch einfach ein klasse Typ. Also schaut's euch auf jeden Fall an. Und dann gehen wir rein, oder? Ins Singapur-Wochenende, würde ich sagen.
So sei es. Geht dann los am Donnerstag natürlich mit Warm-up und dann wie immer alle Sessions live bei uns. Also eine gute Woche, macht's gut und nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse dann so wie immer dienstags ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Mach's gut, ciao, ciao.
Liebe Grüße, ciao, ciao.
Tschüss.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.